Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Heute zum 50. Jahrestag des Massakers von Tlatelolco am 2. Oktober 1968. Der Historiker Julian erzählt uns von diesem menschenverachtenden Kapitel der mexikanischen Geschichte, als am 2. Oktober 1968 der Start der Studierendenbewegung gewaltsam ein Ende setzte. Das Bataillon Olympia war eigentlich für die Sicherheit der Olympischen Spiele verantwortlich und verursachte vor 50 Jahren ein Blutbad. Während des ganzen sogenannten schmutzigen Krieges in Mexiko verschwanden etwa 1200 Personen. Man spricht von Folter und politischen Gefangenen, sogar von einer Geheimpolizei.
Was geschah am 2. Oktober 1968?
Bueno, el 2 de octubre de 1968 y como dice la frase que se canta en muchas manifestaciones todavía en México, 2 de octubre no se olvida, es la llamada Matanza de Tlatelolco.
Wie es in den Sprechchören auf den Demos auch heute noch heißt, den 2. Oktober vergessen wir nicht. Der 2. Oktober 68 war der Tag des Massakers von Tlatelolco oder das Blutbad von Tlatelolco. Das war praktisch der Tag, an dem die Studierendenbewegung, die sich in dem Jahr formiert hatte, unterging. Es gab noch einige vereinzelte Proteste, jedoch markiert das Datum die Auflösung der Bewegung. Der Tag hat sich sehr stark in die jüngste moderne Geschichte Mexikos eingebrannt. Obwohl es viele Theorien und Interpretationen des Geschehens gibt, weist alles darauf hin, dass das sogenannte Bataillon Olympia Scharfschützen auf der Plaza de las Tres Culturas in Mexiko-Stadt postiert hatte. Das Bataillon Olympia war eine paramilitärische Gruppe, die der Staat zu dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich mit Unterstützung der CIA und den USA zusammengestellt hatte, um mit den Protesten fertig zu werden. Das alles muss man im Kontext des schmutzigen Krieges, der Guerra Sucia, in Lateinamerika sehen. Die USA intervenierten auf vielfältige Weise, um den Sozialismus oder was sie als diesen oder eine Bedrohung der Linken wahrnahmen, zu bekämpfen. In einem gewissen Moment, also an diesem 2. Oktober, das berichten auch Zeitzeuginnen, als sie drei Leuchtraketen im Himmel sahen, fingen die Scharfschützen oder jemand anders an, auf die Militärs zu feuern, die dort alles beobachteten. Man muss sich vorstellen, die Studierendenbewegung war der Repression immer ausgesetzt und ständig unter Beobachtung der Militärs. Sie flohen vor ihren Profs, um dann zu den Veranstaltungen zu gehen. An diesem Tag gab es eine Versammlung auf dem Platz, dann eine Demo. Der Nationale Streikrat sprach, das waren sozusagen die Organisatorinnen der Studierendenbewegung. Als dann die Scharfschützen also anfingen, auf die Militärs zu feuern, die vielleicht nicht alle und nicht ausreichend über das, was passieren würde, informiert waren, dachten sie also, es handle sich um die Studierenden und fingen an, in die Menge zu schießen. Viele Menschen starben auf diesem Platz. Man weiß bis heute nicht, wie viele. Die Repression wurde danach noch viel schlimmer. Die Militärs verfolgten an diesem Tag die Studierenden, die überlebt hatten, verschafften sich Zutritt zu den Häusern derer, die in der Plaza wohnten. Sie nahmen Studierende und Leute, die ihnen halfen, fest. Bis heute weiß man nicht, wie viele verschwanden, wie viele an diesem Tag starben. Die mexikanische Regierung war schon immer sehr reaktionär und korrupt, nur inzwischen ist das eher verborgen unter der Maske einer Liberalisierung. Aber damals war die mexikanische Regierung sehr autoritär. In vielerlei Hinsicht ist sie das noch immer, aber eher etwas verschleiert. Damals hatte sie noch mehr Kontrolle, vor allem über die Medien. Es gab so eine Art Pakt zwischen den offenen, offiziellen, nationalen Medien und der Regierung. Es wurde nicht darüber gesprochen, was damals passierte. Viele Zeitungsjournalistinnen füllten ihre Posten bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts aus. Sie verfälschten die Tatsachen und die Version des Staates war, dass es etwa 30 Tote oder weniger gab. Aber viele Zeuginnen und Kommissionen, die danach kamen, sprechen von mehr. Es gibt Zahlen, die wahrscheinlich übertrieben sind. Sie sprechen von mehr als 1000 Toten. Nicht nur an diesem Tag, sondern auch um das Datum herum. Ich habe von Historikerinnen und Forscherinnen eine Zahl gehört, die mir eher glaubhaft erscheint. Sie sprechen von etwas weniger als 300 Toten, nur an dem Tag. Aber dazu musst du die Verschwundenen und die politischen Gefangenen auf der Plaza erzählen. 1972 gab es einen weiteren Moment der Repression der Bewegung, ausgehend von den Paramilitärs, die sich 68 formiert hatten. Der damalige Präsident Díaz Ordaz leugnete bis zu seinem Tod, dass es sie gegeben hatte, obwohl das ein historischer Fakt ist. Es gab Verhaftungen, Menschen verschwanden, man spricht von Folter. Sogar eine Geheimpolizei soll es gegeben haben. Es ist also ein kontroverses und schwieriges Thema. Das Schweigen, das über die damaligen Geschehnisse herrscht, ist wie eine Schuld. Schulden, die die mexikanische Regierung noch hat, vor allem die PRI, die Partido Revolucionario Institucional, die Partei der institutionellen Revolution, die damals das Machtmonopol hatte. Diese Schulden wurden nie beglichen. Das ist seltsam, denn gleichzeitig wissen alle Leute heute, was damals passiert, und man spricht darüber. Jedes Jahr gibt es eine Demo in Erinnerung daran. Dieses Jahr wird diese Demo, so wie beim 40. Jahrestag, sicher intensiv mit viel Chaos und zivilem Ungehorsam. Außerdem ist es Wahljahr. Es wurde zu einem Teil der Protest- und Widerstandskultur in Mexiko, dass in Bezug darauf Parolen gerufen werden. Die Regierung erkennt die tragischen Tatsachen inzwischen an, aber ein bisschen ist es so, als würde sie sich die Hände waschen. Die Schuldigen wurden nie vor Gericht gestellt oder bestraft. Es wurde nie geklärt, was geschehen ist, wie viele Menschen gestorben sind. Viele Zeuginnen sprechen davon, dass die Feuerwehr am nächsten Tag zusammen mit den Militärs den Platz gesäubert hätte, dass sie die Leichen mit Müllfahrzeugen abtransportiert hätten. Fotos und Berichte belegen auch, dass sie am Tag nach dem Massaker niemanden rein- oder rausließen. Die Innenstadt von Mexiko-Stadt war völlig abgeriegelt. Zeuginnen erzählen außerdem, dass der Platz voll mit Schuhen war, weil die Leute bei ihrer Panik diese wahrscheinlich verloren hatten. Das ist auch ein großes, ikonisches Bild, was den Terrorismus des Staates veranschaulicht. Zeuginnenberichte sagen außerdem, dass die Feuerwehr den Platz mit Wasserschläuchen gereinigt hat, denn sicher war da viel Blut. Das ist diese Doppeldeutigkeit, ein Paradox zwischen dem Erinnern, dem Gedenken auf einer kulturellen Ebene in der Zivilgesellschaft und das Schweigen, der Zynismus und die Heuchelei auf Seiten des Staates. Sie tun so, als ob sie der Opfer gedenken, aber ohne die eigene Verantwortung in dieser Sache anzunehmen und die Konsequenzen zu tragen.
Silencio, el cinismo y la hipocresía por parte del Estado. Al nivel de ellos también pretender como recordar esa grande tragedia, pero sin como asumir.
Wer war denn eigentlich wirklich verantwortlich für das Massaker? Es ist sehr wahrscheinlich, dass die USA im Kontext des Kalten Krieges hier den erfolgreichen Versuch unternommen haben, der mutmaßlich subversiven roten Studierendenbewegung Einhalt zu gebieten. Es war ja eine friedliche Bewegung, aber sie wollte weniger Autoritarismus und mehr Teilhabe der Zivilgesellschaft. Sicher ist, dass die Jugendbewegung in den 60ern voller sozialistischer und kommunistischer Ideale war. Das müssen wir aber auch in dem Kontext des sogenannten schmutzigen Krieges, der Guerra Sucia, sehen. Den Schießbefehl gab der damalige Präsident Díaz Ordaz, zusammen mit Echeverría Álvarez, der danach auch Präsident war, und sein Staatssekretär. Erkläre mir nochmal, was allgemein gemeint ist, wenn du von schmutziger Krieg sprichst.
El gobierno con apoyo de Estados Unidos o.
Sí, bueno, la guerra sucia normalmente se le llama a todo ese periodo de la Guerra Fría en Latinoamérica en general, en el que Estados Unidos trata de controlar movimientos de izquierda o comunistas o que simplemente se opongan a sus intereses colonialistas.
Der schmutzige Krieg ist allgemein das, was gemeint ist, wenn wir die Phase des Kalten Kriegs in Lateinamerika ansehen, in der die USA versuchten, linke oder kommunistische Bewegungen zu kontrollieren, rechte Regimes unterstützten, um den Kommunismus zu bekämpfen, Spionage betrieben und bewaffnete Truppen in das jeweilige Land schickten oder einfach ihre kolonialistischen Interessen verfolgten. Sie nennen es schmutziger Krieg, denn es ist kein offen ausgetragener Konflikt. Das, was in Mexiko passiert ist, reiht sich ein in ein viel breiteres Panorama. Einige gebrauchen den Begriff tatsächlich auch lediglich für das, was in den 70er Jahren passierte. Viele wollen ihn beinahe mit dem Faschismus, dem Nazismus in Deutschland vergleichen. Das Niveau der Entmenschlichung, Repression und Folter, auf das sich die selbsternannten Kommunisten der lateinamerikanischen Diktaturen begeben hätten, sei vergleichbar mit den Nazis. Dieser Vergleich ist krass und diskussionsbedürftig, aber es war eine brutale Zeit.
Mucha gente dice que solo es comparable al régimen nazi, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Que pues es una comparación fuerte y discutible, pero realmente fue un periodo muy brutal en Latinoamérica.
Die Studierendenbewegung schaffte es, in einem Schneeballeffekt die Gesellschaft 1968 in Mexiko zu Massenstreiks zu mobilisieren. Weiter spricht der Historiker Julian über Aufstieg, Fall und wiederum Aufstieg und Fall der PRI, die dieses Jahr im Übrigen ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis eingefahren hat.
Welchen Charakter hatte die Studierendenbewegung 1968?
Pues es algo que en muchos sentidos surgió por influencia de los otros movimientos que se dieron en el mundo en ese entonces, ¿no? Hay muchos paralelos con el movimiento de...
Es gibt viele Parallelen zu anderen Bewegungen weltweit zu dieser Zeit, zum Beispiel zu der in Frankreich, in Paris im Mai und sogar Ähnlichkeiten zu dem, was in Ungarn passierte. Es ist ein Moment, in dem die junge Linke sich der Idee einer kulturellen Revolution annähert. Es ist also ein Moment, in dem sowohl der Kapitalismus als auch der Kommunismus, das war ja die duale Hegemonie zu der Zeit, einigen totalitär erschien. Mit dem Einfluss der Hippies aus den USA, all die kulturellen Veränderungen, die in den 60ern passierten, die jungen Leute glaubten an einen Wandel, auch an eine Restrukturierung der Gesellschaft, nicht im Sinne Lenins oder der Sowjetunion. Eigentlich wollten sie nur mehr demokratische Freiheit für die Bevölkerung, denn damals lag das Monopol ja ausschließlich bei der PRI, der Partei, und das war so bis in die 90er Jahre. Aber sie wollten auch, dass sich die Granaderos auflösten, das sind die mit den Schildern und so weiter, Riot Cops. Die Kräfte, die explizit für die Repression der Bevölkerung und der Demos beauftragt sind. Unter anderem versammelten sich die Leute und forderten die Autonomie der Universität. Das hätte auch geheißen, dass die Armee und die Polizei dort keinen Zutritt gehabt hätte. Die Regierung reagierte mit mehr Repression und mehr Gewalt. Daraufhin wuchs die Bewegung. Das ging so weit, dass die Studierenden alle ihre Profs zusammenriefen, die der Universidad Nacional Autónoma de México, der UNAM, der Nationalen Autonomen Universität Mexikos und des Politécnico, der Technischen Uni. Und dann kamen auch andere Leute dazu.
Sie
hatten die Unterstützung der Zivilgesellschaft. Das hat dem Staat natürlich Sorgen gemacht. Es war wie ein Schneeball. Die Studierenden haben es geschafft, die Gesellschaft um sie herum zu mobilisieren und mehr Freiheiten zu fordern.
Entonces también por eso fue algo que asustó tanto al Estado, porque fue como una bola de nieve que empezó a unir a la sociedad alrededor de los estudiantes para pedir pues más libertades civiles.
Man spricht von einem Wendepunkt in der mexikanischen Geschichte. In welcher Hinsicht?
En la historia de México, ¿en qué sentido?
Pues supongo que es que después de la Revolución Mexicana, que es cuando pues los líderes que quedaban forman este partido, esta nueva entidad, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, por mucho tiempo hubo una ideología.
Nach der Mexikanischen Revolution 1910 blieben einige politische Führungskräfte, um die Partei, die PRI, aufzuziehen. Da gab es einige vom Sozialismus hergeleitete revolutionäre Ideologien, mit der die PRI sich und ihre Macht legitimierte. Ideen wie Landreform, wie zum Beispiel die UNAM, die Universidad Nacional Autónoma de México, die öffentlich ist, gratis, vom Staat finanziert wird, eine der guten Dinge, die von der Revolution bis heute übrig blieben. Einige Dinge, die aussahen wie sozialistische Ideale, in Wahrheit es aber nicht waren. Viele Intellektuelle in Mexiko haben dies analysiert. Die PRI bediene sich einer revolutionären sozialistischen Ideologie und ihres Diskurses, aber in Wahrheit, aus einer marxistischen Perspektive gesprochen, war diese Zeitspanne die, in der sich Mexiko mehr und mehr dem Neoliberalismus, also dieser modernen Form des Kapitalismus, öffnete. Das ist also diese Doppeldeutigkeit in der postrevolutionären Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts.
De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo en los 50s y 60s.
Aber vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er und 60er Jahren heißt es, beginnt der Staat hyperkorrupt zu werden. Diese Zeitspanne nennt sich das mexikanische Wunder, denn da erlangte das Land einigen Wohlstand. Es schien, als würde es dem Status des Entwicklungslandes entwachsen, aber das war nur eine Illusion der Städte, denn das ländliche Mexiko ist heute noch sehr arm und ausgebeutet. Aber es gibt einen materiellen Wohlstand und viel Kultur. Und das war in den 50er Jahren wohl schon so, dass korrupte Präsidenten linke Ideologien verloren, die es vorher doch noch gab. Cárdenas zum Beispiel nationalisierte das Öl in den 40er Jahren. All diese mehr oder weniger linken Projekte gehörten ab den 50ern der Vergangenheit an. Von da an hieß es Neoliberalismus, Kapitalismus. Also fangen die Leute an zu zweifeln, ob die PRI überhaupt noch revolutionäre Natur ist, die sich in den gleichgeschalteten und autoritären Staat verwandelt hat. Und deshalb sagt man, dass 68 der Moment war, in dem die PRI noch den letzten Anschein revolutionärer oder sonstiger emanzipatorischer oder galinker Ideen verliert. Es ist der Moment, in dem sich das wahre Gesicht dieser Machtmafia enthüllt. Seitdem beschleunigt sich der Kampf für eine richtige Demokratie. Der Kampf dauert die 70er und 80er Jahre an. Tatsächlich kam erst im Jahr 2000 eine andere Partei an die Macht. Und 2012 war die PRI schon wieder so stark, dass sie in die Regierungskoalition kam. Die Leute haben kein historisches Gedächtnis. Deswegen sind die 60er ein Wendepunkt unter den speziellen Bedingungen in Mexiko, aber auch weltweit. Du musst bedenken, dass seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts die Mittelklasse sehr gewachsen ist, zusammen mit ihr die Städte. Und im Falle Mexikos verbessert sich das öffentliche Bildungswesen. Also hast du hier eine große Masse studierender, junger, gebildeter, aufstrebender Leute mit Kultur. Deswegen hast du hier einige Leute, die die Verhältnisse und das System in Frage stellen.
La clase media baja, ¿no? Entonces tienes, pues sí, un gran número de personas como dispuestas a cuestionar el sistema de ese momento.
Die Opfer des 2. Oktober gingen vor Gericht, aber es kam wohl nichts dabei raus. Damals und auch heute noch ist die mexikanische Justiz absurd. Das sind sehr schlecht konstruierte und geführte Institutionen und immer auf Seiten der Macht. Vor allem damals, als der Präsident die Fäden über alle Organe des Staats in der Hand hatte.
Tenía realmente control sobre todos los organismos del Estado, ¿no?
Welche war die Rolle der kommunistischen Partei zu dieser Zeit?
Kommunisten in dieser Epoche.
Hasta donde sé, los estudiantes.
Soweit ich weiß, versuchten die Studierenden, sich in verschiedenen linken Gruppen gegenseitig zu unterstützen. Aber gleichzeitig blieben sie distanziert. Sie sahen sich nicht als wirkliche Kommunisten. Ich weiß zum Beispiel, dass im Nationalen Streikrat nur Studierende aufgenommen wurden.
Como comunistas en sí. Entonces, sé que, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Huelga solo podían estar estudiantes.
Streiks, es gab viele Streiks, richtig?
Se le llama la huelga del 68.
Ja, ja, man nennt es auch in vielen Fällen den Streik der 68, denn nachdem in den Universitäten alles stillstand, beschlossen viele Elemente der Zivilgesellschaft und die Gewerkschaften, die Studierenden zu unterstützen und auch zu streiken.
Ist okay, der Effekt.
Welchen Effekt hatte das?
Pues, o sea, en ese momento supongo que tuvo mucho.
Ich nehme an, in dem Moment hatte das kommerzielle Auswirkungen und außerdem waren ja kurz darauf, Mitte Oktober 68, die Olympischen Spiele in Mexiko. Also hatte der mexikanische Staat natürlich großes Interesse daran, die Unruhen schnell zu beenden, damit Mexiko in den internationalen Medien kein schlechtes Bild abgeben soll. Deshalb haben sie auch so viel Aufwand darauf verwendet, die Presse zu hindern, über die Geschehnisse damals zu berichten. Es gab Zensur inner- und außerhalb Mexikos während der Olympiade.
Se dice que invirtieron muchos esfuerzos en censurar medios dentro y fuera de México, o sea, para impedir que se hablara tanto sobre esto mientras eran las Olimpiadas.
Ihr hört weiterhin Fokus International zum Thema 1968 in Mexiko, der 50. Jahrestag des Massakers von Tlatelolco. Was bleibt von 68 in Mexiko? Der Historiker Julian spricht über Misstrauen gegen die Regierung und staatlichen Terror.
Es gab auch vor dem 2. Oktober 1968 schon Proteste. Da gab es auch schon Tote.
Sí, sé que desde algunos años antes ocurrieron varias cosas así, pero no sé mucho de eso.
Ja, es gab einige Geschehnisse in den Jahren davor, aber darüber weiß ich nicht sehr viel. Das ganze 20. Jahrhundert in Mexiko wird erst jetzt von Historikerinnen langsam aufgearbeitet. Das ist sehr schwierig. Mexiko war immer eine, sagen wir, wilde Welt, in der es schwierig ist, zu verstehen, was außerhalb der Städte passiert. Aber es gab immer viel Gewalt, Konflikte zwischen den Gemeinden und Kaziken. Das passiert gerade wieder mit den Dealern, Narcos. Ich weiß, dass seit den 40er Jahren inklusive die PRI, also die postrevolutionäre Regierung, oft auf Gewalt und Zensur zurückgriff, um ihre Macht zu sichern. Aber vor allem in den 60ern begann eine neue Dimension der Repression. 1968 begann alles damit, dass die Militärs mit einer Panzerfaust auf eine Schule schoss, wo Schülerinnen sich auf die Uni vorbereiteten. Damit begannen die Studierendenproteste. Sie wollten Respekt. Die Bewegung wuchs, bis die Armee den Campus der Uni einnahm. Dann schlossen sich auch alle Lehrkörper und Menschen aus der Zivilgesellschaft der Bewegung und ihrer Petition an. Ihre Forderungen waren unter anderem die Auflösung der Granaderos, der Riot Cops, mehr öffentliche Räume zu schaffen für politische Diskurse und Debatten und die politischen Gefangenen zu befreien.
El de promover más espacios como de discusión y de opinión política en la sociedad, liberar a presos políticos que hubiera.
Hay unas cosas que
Was blieb von den 68ern?
De esa época hasta hoy. De esa revolución cultural del 68.
Pues, o sea, el movimiento fue destruido y apagado con esa violencia y con la represión, ¿no? Pero igual que se puede decir, supongo que el del movimiento francés y del 68 en general en el mundo,
Also die Bewegung wurde zerstört mit Gewalt und Repression. Aber es war mehr eine kulturelle Revolution, so wie in Frankreich und 68 generell auf der Welt. Sie blieb in der Geschichte verhaftet, dahingehend, dass die Studierenden und der Mittelstand dem Staat offenen Widerstand geleistet hat. Schon seit immer und bis heute ist die öffentliche Uni ein Ort des Widerstands oder der Regierungskritik, die Wiege vieler Protestbewegungen. Man könnte auch argumentieren, dass die Bewegung nicht die Veränderung bewirkte, sondern dass die Bewegung ein Ergebnis eines Wandels war, der sich schon vollzogen hatte. Die öffentliche Bildung, die große Masse der Studierenden, der Wunsch nach freien Medien. Das, was wir heute mit dem Internet haben, muss damals wie ein wahr gewordener Traum geklungen haben. Dann der Wandel in den Familienstrukturen. In diesem Sinne gab es viele Parallelen der 68 in Mexiko zu anderen Ländern. Das postrevolutionäre Mexiko war schon noch sehr traditionalistisch, deswegen waren die Liberalisierungen natürlich nicht flächendeckend. Was bleibt von den 68ern? Es bleibt ein Misstrauen gegen den Staat und eine Feindschaft zwischen Regierung und Uni. Es bleibt eine Erinnerung an die Gewalt, mit der das Regime und vor allem die PRI gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen bereit ist.
Entonces, es una revolución cultural, pero lo que queda tal cual del movimiento del 68 es eso, una cultura como estudiantil de resistencia al Estado, una desconfianza al Estado, una enemistad entre el Estado y la universidad, y pues un recuerdo, ¿no?, de la violencia con la que el régimen y particularmente el PRI están dispuestos a moverse contra su propia población.
Y eso que es, fue lo que se...
Das hat sich am 2. Oktober gezeigt.
Sí, sí, el ejército siendo movilizado.
Ja, die Armee hat sich gegen die eigene Bevölkerung gewendet.
Y todavía es así.
Und das ist bis heute so?
Yo creo que todavía es así, aunque a veces de formas más veladas. Ahora que...
Ich denke schon, nur manchmal eben verschleiert. Jetzt gibt es einen Diskurs der sogenannten Demokratie, aber es ist jetzt einfacher, die Gewalt des Regimes mit der Gewalt von Kartellen, Dealern und ihren Kriegen zu verstecken. Das ist ein perfektes Alibi. Jede Gewalttat lässt sich einfach den Narcos zuschieben. Aber dabei wird außer Acht gelassen, dass die Dealer, die Narcos, oft Teil eines korrupten Systems sind. Viele Gouverneure und Politikerinnen beteiligen sich an den Drogengeschäften. Und dann richten auch die Militärs immer noch Massaker an, die sie den Narcos in die Schuhe schieben. Zum Beispiel, als vor einigen Jahren die 43 Studierenden in Ayotzinapa verschwanden. Das war ein klarer Fall von staatlichem Terror und veranschaulicht seine Verbindung zum organisierten Verbrechen.
A los narcotraficantes, ¿no? Como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace unos años, pues también es un caso muy claro de violencia y terrorismo de Estado en el que la ambigüedad entre quiénes son el crimen organizado y quién es el Estado.
Ihr hörtet Fokus International bei Radio Dreieckland mit dem Thema 1968 in Mexiko. Zum 50. Jahrestag des Massakers von Tlatelolco am 2. Oktober. Das Interview dieser Sendung führte Maike.